Herzlich willkommen zum Hype Podcast, Folge 142. Heute mit Dr. Gesa Mitschaiker, Beraterin, Unternehmerin und Investorin. Sie ist Partnerin bei Auxo Beteiligung, Venture-Partnerin bei Entrepreneur First und Board-Member beim Startup-Bundesverband. Heute ist Donnerstag, der 1. April 2021. Und unser Thema heute lautet: Warum gründen weniger Frauen Firmen als Männer? Welche Widerstände gibt es in der Außenwelt und welche Hindernisse stellen sich psychologisch in den Weg? Was kann getan werden, um Frauen mehr Mut zu machen, und wie können Männer dazu beitragen, dass dies gelingt? Gesa, herzlich willkommen.
Dankeschön. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Sehr gerne. Du bist Co-Founderin und Partnerin bei Auxo. Das Unternehmen gibt es seit 2019. Seit 2020 bist du auch noch Venture-Partnerin bei Entrepreneur First. Und eines der Themen, das dich seit vielen Jahren beschäftigt, ist die Frage: Warum gründen Frauen weniger Unternehmen als Männer? Warum bekommen Frauen für die Unternehmen, die sie gründen, weniger Funding? Ein erschreckend niedriger Anteil des weltweit ausbezahlten Venture-Kapitals fließt an Frauen bzw. an Firmen, die diese Frauen gegründet haben. Wie viel Prozent, Gesa, sind das weltweit in etwa und in Deutschland?
Das sind leider nur 2%. 2%, und das ist auch der gleiche Wert in Deutschland. 2% des gesamten Kapitals.
Also 2% der weltweit ausgeschütteten Venture-Kapitalströme gehen an Unternehmen, die von Frauen gegründet wurden oder geführt werden?
Gegründet wurden.
Und wie viel Prozent der Startups werden von Frauen gegründet?
In Deutschland sind es 15,7% und ich kenne die europäische Zahl noch, das sind 15,6%, also auch kein großer Unterschied.
Also wenn 15% von Frauen gegründet werden, dann wäre ein in Anführungsstrichen fairer Venture-Kapital-Anteil 15%. Dann wäre es ungefähr gleich verteilt. Richtig. Aber es sind nur 2%. Das heißt, es gibt einen Diskriminierungsfaktor, könnte man fast sagen, von 7 ungefähr. Richtig. Frauen bekommen proportional ein Siebtel dessen, was Männer bekommen. Woran liegt das?
Richtig. Vielleicht kann ich noch eine ergänzende Statistik dazu nennen. Und zwar: In Europa werden die Entscheider in den Venture Capital Fonds machen nur 5% aus. In Deutschland sind es ungefähr 3%. Und das ist natürlich dieser Bias, den man da drin hat, den hat ja jeder. Also jeder investiert oder in Unternehmen, die etwas machen, das man selber interessant findet, oder Gründer, die einem ähnlich sind. Das ist dieser Similarity Bias, der sogenannte. Und wenn wir da eben nur 5% Entscheider bei den Venture Capital Fonds haben, dann ist es die weiblich sind, dann ist es auch ganz natürlich, dass die nicht 15,7% des Kapitals an Frauen vergeben. Also das ist nur eine der vielen Komponenten. Letztendlich sind das sehr, sehr viele.
Nun wissen wir aber auch aus der Bias-Forschung, dass man Biases durch Selbstreflexion überwinden, zumindest dämpfen kann. Man kann sich seines eigenen Biases bewusst werden und gegen den Bias anarbeiten. Und erfolgreiche Investoren sind oft die am klügsten wissen, wo ihr eigener Bias liegt und ihn quasi in die eigene Entscheidung mit einpreisen. Also, könnten nicht auch Männer intensiver in Startups von Frauen investieren, wenn sie sich dessen bewusst wären?
Das könnten sie. Und da gibt es auch welche, die es auch tatsächlich tun, die sich auch dessen bewusst sein oder die in Bereichen auch investieren, wo einfach mehr Frauen gründen. Frauen gründen ja auch typischerweise in Bereichen, die einen sozialen Mehrwert liefern, beispielsweise im Gesundheitssektor. Also wenn Investoren dann mehr im Gesundheitssektor investieren, dann werden sie typischerweise auch einen höheren Prozentsatz an weiblichen Gründern in ihrem Portfolio haben. Aber ja, genau. Also um deine Frage zu beantworten, das könnten sie, richtig, wenn sie diesen Bias ausschalten. Erstens tun das noch nicht ausreichend Leute. Und zweitens, das ist ja nicht nur der Bias, sondern da gibt es ja viele Faktoren. Also es gab auch eine Studie, die haben dann den gleichen Pitch von Frauen und Männern vor VCs erstellen lassen und haben durch den gleichen Pitch haben die Männer 4-mal das Kapital erhalten wie die Frauen.
Vielleicht haben sie besser gepitcht, kann das sein? Also auch das wäre ja möglich.
Möglicherweise, aber auf der anderen Seite kann sein, dass sie besser gepitcht haben. Aber es gibt auch einen Spruch, der hier sehr vorrangig ist aus meiner Sicht. Und zwar, auch wenn es ums Hiring geht, also wenn man jemanden neu einstellt, dann ist es so, dass Frauen immer aufgrund von Erfahrungen eingestellt werden und auch in die investiert wird. Und bei Männern ist es anders, aufgrund von Potenzialen werden die eher angestellt oder wird in die investiert. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Das ist einfach eine kulturelle Sache, die wir Frauen auch im Kopf haben, dass wir so ticken, dass wir einfach bei Frauen mehr Erfahrung voraussetzen und bei Männern mehr auf diese Potenziale gehen. Also Frauen werden auch Punkt. Mehr, in Pitches werden auch Frauen übrigens mehr Fragen gestellt, die, wo es um nicht um Potenziale geht, sondern um wie können sie Risiken ausradieren? Also beispielsweise, und wie werdet ihr schaffen, überhaupt mehr die richtigen Leute einzustellen? Das ist so eine typische Frage. Bei Frauen und bei Männern werden andere Arten von Fragen gestellt. Da wird Frage gestellt, okay, wo steht das Unternehmen in 5 Jahren? Oder wie wollt ihr es groß machen? Was sind eure Marketing-Ansätze? Etc., etc.
Was ist mit dem alten Gerücht, dass angeblich, ich kann das nicht bestätigen aus meiner persönlichen Erfahrung, aber du kennst das Gerücht sicherlich auch, dass angeblich Männer selbstbewusster auftreten, weil sie eine höhere, oft auch übertriebene Kompetenzvermutung in die eigene Richtung anstellen. Männer halten sich oft für kompetenter, heißt es, gerüchteweise, ich kann es nicht bestätigen. Frauen haben dann oft gerne einen Zweifel im Kopf, bin ich hier eigentlich richtig, bin ich eigentlich die Richtige, bin ich eigentlich kompetent genug, habe ich mich hier nicht irgendwie reingeschummelt, tupft mir nicht gleich jemand auf die Schulter und sagt, du gehörst ja gar nicht hierhin, was bei Männern tatsächlich relativ selten vorkommt. Kannst du das bestätigen?
Also meine Erfahrung ist, glaube ich, nicht so ganz relevant. Was relevant ist, ist da auch wieder die Studienlage. Da gab es letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Studie. Da wurden Schüler befragt, also männliche Schüler und weibliche Schülerinnen, und die sollten an einem Projekt arbeiten, die sollten ein Startup gründen und haben das auch gemacht, also waren in dieser Klasse, haben das gemacht, und am Ende dieses Schulblocks wurden sie gefragt, wirst du denn Gründer oder wirst du kein Gründer und wieso wirst du keiner oder wieso wirst du einer, und im Endeffekt kam bei dieser Studie raus, dass die Frauen tatsächlich an ihren Kompetenzen zweifeln eher als die Männer. Also da gab es einen erheblichen Unterschied bezüglich der Prozentsätze, wie Frauen auf sich selber und ihre Kompetenzen vertrauen gegenüber dem, was die Männer auf ihre Kompetenzen vertrauen.
Kennst du das als Frau aus eigener Erfahrung? Glaubst du, dass du persönlich selber stärker an deinen Kompetenzen zweifelst als der männliche Kollege?
Ja, ich auf jeden Fall. Okay. Wenn ich meinen Mann und mich angucke, also würde ich auch sagen, er ist da immer ganz gelassen und sagt immer, ja, das schaffe ich schon, das kann ich schon. Also zum Beispiel, wenn er eine Stellenanzeige früher mal gesehen hat und da ging es darum, was alles man gemacht oder erreicht haben muss, da hätte er auch bei 50% wahrscheinlich gesagt, ja, klar kann ich das. Und bei mir ist es so, wenn nicht 100% dieser Punkte in der Stellenanzeige übereinstimmen, dann würde ich mich da nicht bewerben. Ich glaube tatsächlich, das ist eine sehr typische Sache, und gegen diese arbeite ich aber auch selber an. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir Frauen von den Männern viel lernen können.
Kannst du vielleicht noch etwas genauer beschreiben, weil mich das interessiert? Was geht in dem Moment, wo du denkst, ich erfülle nur 50% der Punkte, deswegen sollte ich mich nicht bewerben? Was geht in dem Moment in deinem Kopf vor? Welches Gefühl verbindest du damit? Denkst du, ich könnte erwischt werden? Denkst du, ich bin Hochstaplerin? Denkst du, es gibt Qualifiziertere und ich möchte mich nicht vordrängeln? Was geht in deinem Kopf vor?
Nee, genau dieses Hochstaplerin. Ich glaube, das trifft sehr gut. Also ich glaube, wenn ich da mich in den Vordergrund stelle und so tue, als könnte ich irgendwas, dass ich dann irgendwann erwischt werde und irgendwann mir das auf die Füße fällt, weil ich es doch nicht kann.
Ja, und was glaubst du, worum es deinem Mann anders geht? Was geht in seinem Kopf vor?
Ich glaube, in seinem Kopf ist es einfach so, das schaffe ich schon, und ich habe schon ganz andere Sachen gewuppt, und ich das ist so einfach dieses gesunde Selbstvertrauen, dass man auch Dinge sich aneignen kann, die da draufstehen, die er nicht vorher kann. Das ist eine sehr gute Frage. Ich arbeite ja sehr stark selber daran. Also sowas wie überhaupt in solchen Gremien teilzunehmen, wie in denen ich im Moment bin. Also zum Beispiel beim Bundesverband Deutsche Startups, noch vor 2 Jahren hätte ich das niemals gemacht. Ich hätte immer gesagt, ich habe überhaupt nicht ausreichende Kompetenzen. Ich kenne mich da viel zu wenig aus. Wieso sollte ich da jetzt in den Vorstand reingehen? Aber durch meine viele Arbeit bezüglich weiblicher Gründerinnen und diesem Bias ist mir einfach aufgefallen, dass ich auch sehr viel tun kann und dass ich Dinge auch in die Hand nehmen kann und dass ich auch bei bestimmten Dingen, wo ich glaube, dass ich nicht 100% des Wissens und der Fähigkeiten habe, dass ich da lieber Ja sagen sollte und das mal ausprobieren sollte und am Ende klappt es.
Wie schaffst du das psychologisch, indem du das Gefühl des erwischt werden können, einfach runterschluckst, verdrängst du es, machst du die Klappe auf, steckst das Gefühl rein, machst die Klappe zu, Schweiß zu. Wir wissen alle, im Unterbewusstsein, in den Träumen, auf verschlungenen Wegen, die alle nicht durchschauen können, kommt es immer wieder zum Vorschein. Das Monster kommt immer wieder hoch. Aber wie machst du es in einem konkreten Moment? Einfach wegstecken?
Ich drehe das um. Ich sag nicht, ich stecke irgendwas weg, sondern für mich ist es dann ein Ziel, das ich mir setze. Also beispielsweise dieses Jahr, und das habe ich im Jahr 2019 gemacht, am Anfang des Jahres habe ich gesagt, zu allem, was ich gefragt werde, werde ich Ja sagen. und das war das Ziel. Und deswegen konnte ich das mir gegenüber ganz gut rechtfertigen und hatte gar nicht dieses Gefühl, das ich vorher hatte.
Gute Strategie. Wir kommen gleich nochmal auf die 2% Venture-Kapitalquote zurück, die tatsächlich ein Skandal sind. Aber lass uns nochmal kurz bei der Gründerinnenquote von 15% bleiben. Auch das ist ja nicht angenehm, weil eigentlich müsste die ja 50% oder höher sein.
Ja.
Weil
ja.
Frauen bekanntlich oft besser qualifiziert sind als Männer, rein formal gesehen. Die 15% stellen, also würdest du mir da recht geben, auch schon in sich ein Problem dar und könnte das, was wir gerade besprochen haben, die Nicht-Kompetenzvermutung, die manche Frauen vielleicht so wie du ähnlich hegen, dass diese Nicht-Kompetenzvermutung ein Kern des Problems, vielleicht nicht der einzige Kern, aber ein Kern des Problems sein könnte?
Ich glaube, es ist ein Riesenmosaik von kleinen Kernen, die zusammengenommen das Problem ergeben. Und ich glaube tatsächlich, das ist einer der kleinen Kerne. Aber da gibt's noch zahlreiche andere. Letztendlich kannst du das in zwei Bereiche unterteilen. Das sind Nummer eins die kulturellen Gegebenheiten und das andere die strukturellen Gegebenheiten, weshalb das so ist. Und dieser Punkt gehört eher zu den kulturellen Gegebenheiten. Da gibt es aber noch viele andere Sachen. Also auch die Aufteilung der Kindererziehung, dass die einfach in unserer Kultur eher auf die Frau fällt als auf den Mann. Also das ist auch einer von diesen Kernen. Und ich glaube letztendlich, dass es gibt verschiedene Hebel, die man drücken kann, um da zu einem 50%-Ergebnis zu kommen, was ich sehr hoffe, was bald ist. Wenn man nämlich die Vorhersagen ansieht, wird es in 200 Jahren der Fall sein. Und ich hoffe aber, dass es viel schneller passiert. Und ich glaube, wenn jeder unterstützt und jeden Hebel auch nimmt, auch die Gründerin in ihrem Selbstbewusstsein, wie du das gerade darstellst, dann kommen wir hoffentlich irgendwann zu den 50% und zu unseren Lebzeiten.
Glaubst du denn, dass es eine gläserne Decke gibt, die ein aktives Unterdrückungsinstrument ist? Also ist ja ein Unterschied, die kulturellen Effekte und so weiter, die sind wirklich nicht so leicht zu ändern, von denen du sprachst. Hoffen wir, dass das schnell geht, aber es könnte natürlich rein hypothetisch auch eine männlich-maskuline, macho-mäßige Unterdrückung von Frauen sein. Glaubst du an aktive Unterdrückung im Jahr 2021?
Ich glaube an passive Unterdrückung. Ich glaube nicht an aktive Unterdrückung. Und zwar, ich glaube nicht nur daran, sondern die Zahlen zeigen das. Also ich werde immer, ich habe häufiger schon mich ausgesprochen für eine Quote auch in den Vorständen von Unternehmen, weil ich glaube, dass es einfach von der Logik her gar nicht anders möglich ist, dass wir da mehr Frauen reinbekommen. Wenn man die Quote nicht macht, ich habe bisher noch keine bessere Alternative gefunden dazu. Und ich glaube, dass im Moment das einfach der Fall ist, dass die kompletten Vorstandsetagen sehr männlich dominiert sind. Und wie gesagt, nicht aktiv, sondern passiv. Also es ist ja nichts Böswilliges, was die Leute machen, sondern sie unterstützen Leute, die ihnen ähnlich sind, sie bringen Leute hoch, die ihnen ähnlich sind. Das ist einfach die Natur des Menschen, das ist nichts Bösartiges. Und das passiert. Und ich glaube, um das zu durchbrechen, ist meines Erachtens irgendwie eine Veränderung der Struktur notwendig. Und ich glaube, die Quote ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber ich kenne keine bessere. Insofern ist es die derzeit beste Lösung für mich.
Gese, das Argument kann ich gut verstehen und trotzdem glaube ich, dass die Start-up-Gründungstätigkeit noch etwas anderes ist, weil in einem großen Unternehmen in die Spitze, in den Vorstand zu kommen, das bedarf tatsächlich der Zustimmung vieler anderer Menschen. Da hat man keinen Rechtsanspruch drauf, da kann ich mich nicht einfach anmelden. Da muss ich viele, viele Verbündete gewinnen und die richtigen Leute dazu bringen, dass sie meinen Arbeitsvertrag oder meinen Dienstvertrag unterschreiben. Bei Gründung ist das anders.
Ja.
Jeder kann zum Handelsregister gehen, jeder kann eine UG für 200 oder 300 Euro gründen. Die Eigenkapitalerfordernisse sind mit der UG auf ein absolutes Minimum geschrumpft. Es gibt ein Musterprotokoll beim Notar. Man hat es dann tatsächlich heutzutage in wenigen Tagen sogar in den meisten Handelsregistern eingetragen. Was am längsten dauert, ist Know Your Customer bei der Bank, aber der Prozess dauert heute auch nicht länger als 3 bis 4 Wochen. Und das kann jeder.
Ja.
Und ich habe noch niemanden gehört, der sagt, das Handelsregister diskriminiert mich oder der Notar oder die Bank oder so. Also deswegen ist die Gründerinnenquote, glaube ich, die wirft nochmal ganz besondere Fragen auf, weil da hilft keine Quote, weil der Zugang ist der gleiche und trotzdem sind es nur 15%.
Ja.
Wie erklärst du dir das?
Also der Bundesverband Deutsche Startups hat den Female Founders Monitor in diesem Jahr zum dritten Mal rausgebracht und dabei gab es eigentlich ein paar Kernerkenntnisse, die rausgekommen sind, wieso Frauen so unterrepräsentiert sind. Nummer eins ist es der Gender Bias beim Funding, also bei den Venture Capital Gebern und Angel Investoren. Und Nummer zwei ist es das Fehlen der Netzwerke für Frauen. Also, 57% der frauengeführten Startups sagen, dass es ihnen sehr schwer fällt, ein Netzwerk im Investmentsektor aufzubauen. Und nur um einen Vergleich anzustellen, die männlichen Teams waren es 36%, die das als schwer eingestuft haben. Und das Gleiche ist eben, wenn man Netzwerke in etablierte Unternehmen oder in ähnliche Unternehmen reinbringt, die man ja braucht, wenn man ein Startup gründet. Deswegen letztendlich da, wenn man das selber in die Hand nehmen möchte, kann man den Gender Bias auch als Gründerin angehen, aus meiner Sicht. Also da könnte man beispielsweise, wenn ich neu gründen würde, würde ich sagen, ich gucke mir erstmal das Portfolio des Investors an. Ich kann mir ja selber aussuchen, wer mein Investor sein soll. Haben Sie ein diverses Investment-Team? Haben Sie Mechanismen, um den Similarity Bias außer Kraft zu setzen, wie du das gerade sagst? Gibt es irgendwelche weiblichen Ökosysteme, die spezifisch Kapital an Frauen vergibt? Gibt es andere Optionen, um sich Kapital einzuholen? Es gibt ja im Moment auch neue Methoden wie Revenue-Based Financing, was auch total gut sein kann und relevant sein kann für einen Gründer. Und wenn du aber siehst, dass der Investor, den du gerne haben möchtest, dass der nicht dieses diverse Team hat, dann kannst du ja trotzdem deinen Pitch auch anpassen und versuchen, das zu liefern, was dieser Investor braucht.
Gutes Argument, Gesa. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp auch für all diejenigen, die uns jetzt zuhören. Du machst selber, wir sprachen ganz am Anfang darüber, mit Auxo eine Initiative oder ein Unternehmen, das bewusst investiert in Frauen, und mit Entrepreneur First setzt du dich auch ganz stark dafür ein, dass in Startups von Frauen investiert wird. Kannst du uns erzählen, was diese beiden, was Auxo und Entrepreneur First machen, was diese beiden Firmen tun?
Ja, also gerne. Auxo Beteiligung ist, wir sind Angel-Investoren, sogenannte, und haben uns zusammengesetzt, weil wir gesagt haben, wir wollen unseren eigenen Similarity Bias nutzen und anders investieren und dann gegebenenfalls eine sehr große Lücke, die im Moment da ist, weil alle Investoren sich sehr ähnlich sind, die adressieren und da hoffentlich sehr wohlhabend mit werden. Und da sind wir relativ schnell auf zwei Fokusbereiche gekommen. Nummer eins waren die impactgetriebenen Gründer, die bis vor Corona übersehen wurden von den typischen Venture Capital Firmen. Und Nummer zwei sind die Art des Wachstums. Wir haben immer gesagt, wir brauchen ein nachhaltiges, ein werthaltiges Wachstum im Vergleich zu dem, was der typische VC braucht. Da braucht er immer diese Hockeykurve, um eben ein Outlier, also ein Unicorn zu erhalten, was sie eben brauchen für ihren Fonds, um den zurückzahlen zu können und auch für ihre eigenen Investoren Erträge zu wirtschaften. Und wir haben aber gesehen, dass viele von diesen Investments, die wir machen, Frauen haben. Also wir haben 70% von unseren 10 Investments haben mindestens eine Gründerin. Und wir merken, dass das viel auch mit dem Similarity Bias zu tun hat. Also das ist eben das eine. Und wir unterstützen, auch wenn wir nicht investieren, wahnsinnig gerne Gründerinnen. Also es passiert sehr häufig, dass ich würde sagen, ich verwende 2 Stunden in meiner Woche damit, dass ich Gründerinnen coache, dass ich denen helfe, dass ich die mit Venture Capital Fonds in Verbindung setze, etc., etc., weil es mir ein Anliegen ist. Weil ich glaube, dass man durch diese Unterstützung, durch das zur Verfügung stellen von Netzwerken, von Know-how, dass man da auch das hochziehen kann. So,
und
genau.
Als Venture-Partnerin bei Entrepreneur First, was genau machst du da?
Also Entrepreneur First ist ein sogenannter Talent-Investor. Was die machen, ist, die suchen sich die besten Talente, die es gibt, auf dem Markt raus und möchten die dazu animieren, ein Unternehmen zu gründen. Bringen die dann erstmal zusammen für ein paar Monate, dann sie versuchen immer einen eher kommerziellen Part zu haben und einen eher technischen Part zu haben und die würfeln sie zusammen und die lernen sich dann gegenseitig kennen und gruppieren sich dann und initiieren Unternehmen und dann, wenn sie sich gruppiert haben, kommen sie in den zweiten Bereich, der heißt dann Forum, wo dann tatsächlich eine Firma aufgebaut wird und diese Firma dann zu dem Ende der 6 Monate, so lang ist das Programm, entweder ein Investment durch Entrepreneur First, also durch den Fonds Entrepreneur First bekommt oder nicht. Meine Aufgabe ist es, wenn die Teams zusammengekommen, also wenn die sich geformt haben, dass ich dann die coache, also dass ich denen zur Verfügung stehe für alles, was sie benötigen. Und wenn sie dann tatsächlich das Investment durch Entrepreneur First bekommen haben, was ja, die sind die ersten Investoren drin, dass ich dann versuche, sie an die Venture Capital Welt zu vermitteln.
Welche Erfahrung machst du damit? Klappt das?
Ja, also bisher, ich bin ja erst seit 6 Monaten dabei. Bisher ist, ich glaube, meine Rolle ist eine sehr wichtige. Ich habe jetzt eine zweite Georgia Dienst, eine zweite Venture-Partnerin mit an Bord geholt. Also mit, ich habe sie vorgeschlagen und sie wurde genommen. Ich bin der Überzeugung, dass das Konzept in UK funktioniert sehr, sehr gut und dass wir das auch in Deutschland hinbekommen. Bisher war es in Deutschland noch nicht sehr erfolgreich und wir versuchen jetzt aber an den deutschen Markt, also auch die Themen und die Art der Gründer anzupassen und da fokussiert eher ranzugehen. Also insofern, ja, ich bin überzeugt davon, dass das in Deutschland auch erfolgreich sein wird.
Und wenn wir jetzt über Vielfalt von Teams reden, zur Vielfalt gehört natürlich auch das Geschlecht. Wenn du jetzt ein klassisches Startup hast mit 3 Gründern, Gründerinnen, wie würdest du das zusammensetzen? Man sucht natürlich immer den Ingenieur, den Programmierer, den Sales-Guru und den Kaufmann, der das gut macht. Wie würdest du ein Team zusammensetzen? 3 Frauen alleine, kann das gut gehen? Oder würdest du sagen?
Ja, ich hab ein Investment in eine Firma, das sind 3 Frauen, Localize heißen die. Und das geht sehr gut, ja.
Okay. Das geht aber sehr gut. Das Idealteam, sind es 2 Frauen, 1 Mann oder 2 Männer, 1 Frau, kann man das sagen?
Kann man überhaupt nicht sagen. Also ich finde Diversität, und da geht es nicht nur um das Geschlecht, sondern um die Denkweise, das Know-how, Hintergrund, alles, also Alter, alles. Ich glaube, es sollte ein diverses Team sein, das verschiedene Dinge an den Tisch bringt, damit man breit aufgestellt ist. Und die so eine genannte, also die Entrepreneur First nennt das immer, eine Edge haben. Also irgendwas in ihrem Know-how oder in ihrem Wissen oder in ihren Kompetenzen haben, was genau zu dieser Firma passt, was sie genau hier anwenden können, was da besser als andere Leute zu anderen Leuten passt.
Gisa, und nun eine Frage, die natürlich nicht fehlen darf. Wie ist es mit der Kinderplanung? Frauen ganz natürlicherweise wünschen sich vielleicht irgendwann Kinder, Männer ganz genauso, aber Frauen bekommen sie dann eben unveränderbar. Wie baue ich jetzt als Frau, die ein Unternehmen gründen möchte, Kinder in meine Berufsplanung ein? Was mache ich da am besten? Wie kann ich mich im Gründerinnen-Team darauf verständigen, dass ich jetzt mal Zeit für mich brauche, um Kinder für einige Jahre oder weniger als ein Jahr oder vielleicht auch mehrere Jahre zu betreuen? Wie kann ich verhindern, dass im Gründerinnen-Team dann Unwuchten auftreten und das Gefühl entsteht, dass die eine sich um die ganze Arbeit kümmern muss, während die andere sich um die Kinder kümmert oder umgekehrt? Wie sind deine Erfahrungen? Welche Erfahrungen hast du persönlich damit gemacht?
Ja, ich bin ja, also wir sind ja bei AUXO alle 3 Mütter. Von kleinen Kindern, also die Fabiola hat 3 Kinder, Tina hat 1 Kind, ich habe 2 Kinder. Und
wie alt sind deine Kinder?
Meine sind 4 und 6, genau ein ähnliches Alter bei den, Entschuldigung, Fabiola hat 4 Kinder mittlerweile. Sie hat vor kurzem ihre 4. Tochter bekommen, genau. Also wir sind alle Mütter und wir haben ja alle hiermit zu tun. Es ist eine Herausforderung. Und wenn deine Frage dahin geht, was würde ich den Leuten raten? Ich würde raten, probiere es, weil es ist möglich. Es hat erfordert wahnsinnig viel Durchhaltevermögen, Resilienz, Struktur, sehr viel. Man muss sehr viel geben dafür, dass es klappt. Aber ich habe viele Gründerinnen auch in unserem Portfolio, aber eben auch mit denen ich spreche. Ich habe gerade vor einem Monat ein Commitment abgegeben für mich privat bei einer Firma. Da ist die Gründerin schwanger und bekommt jetzt im Februar ihr Kind. Ich glaube, es ist so möglich und man investiert ja nicht in eine Firma, weil man jetzt für ein Jahr investiert, sondern man ist typischerweise 7 bis 10 Jahre in diesem Unternehmen drin und da macht doch dieses eine Jahr mit einem kleinen Kind nicht den Braten fett und die Gründerin, die wird sich trotzdem mehr anstrengen und mehr dafür tun, dass ihr Unternehmen erfolgreich ist als der typische Gründer, weil sie es eben auch zeigen möchte und auch schaffen möchte.
Nochmal zu dem Teilaspekt meiner Frage von gerade, wie macht man das dann in dem Team? Du hast gerade über die Investoren gesprochen, aber wie macht ihr das im Team selber? Die eine bekommt ein Kind, du hattest gerade gesagt, deine Kollegin hat 4 Kinder, die andere hat vielleicht kein Kind, bekommt das erste Kind und diejenigen, die jetzt keine Kinder haben oder keine so betreuungsintensiven Kinder haben, müssen ganz viel Arbeit natürlich auch wegschaffen von der Arbeit, die ihre Kollegin dann zwangsläufigerweise übrig lassen. Wie kann man das im Team bewältigen? Was ist da aus deiner Sicht
das
Stichwort? Flexibilität, wie geht man damit um?
Also ich würde sagen, das ist ja ein ähnlicher Stress. Also die mit einem Kind ist auch alleinerziehend. Also ich finde irgendwie, das ist ja eine Stresslevel. Es gibt ja verschiedene Komponenten und jeder bringt sein Päckchen mit. Und ich habe ich mache ja auch dieses Tech Briefing Female Founders Edition und da habe ich als erste Gästin die Damen von Ouya, das ist eine Periodenunterwäschemarke, dabei gehabt. Und die eine Gründerin erzählte, dass sie an Angstzuständen leidet. Und dann hat die zweite Gründerin danach erzählt, dass sie glaubt, dass jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und bei der einen sind es die Angstzustände, bei der anderen ist es, dass sie gerne reist, bei der dritten ist es, dass sie ihren Freund gerade neu hat, bei der vierten ist es die 4 Kinder. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und so sehen wir es eben auch bei Auxo. Also jeder von uns hat Themen. Ich war auch sehr krank Anfang vorletzten Jahres, muss man ja schon jetzt sagen. Und da haben auch meine Partnerin für mich gecovert und ich habe so viel gemacht, wie ich konnte in der Zeit. Und genauso ist es jetzt mit Fabiola, die jetzt gerade ein Kind bekommen hat. Und dann machen Tina und ich in der Zeit ein bisschen mehr. Aber wir sind ja, es ist ja nicht etwas für ein Jahr, sondern wir wollen das hier langfristig miteinander machen. Und ich glaube, das ist letztendlich der Punkt, dass man diese Flexibilität tatsächlich schafft, wenn man das als langfristigen Mindset sieht.
Eine politische Frage vielleicht noch zum Abschluss, Gesa. Stell dir vor, du könntest eine Sache in der Politik ändern. Den einen Schuss hättest du frei, um mehr Frauen in Startup-Unternehmen hineinzubringen, mehr Frauen generell vielleicht auch in Wirtschaft hineinzubringen. Was wäre diese eine Maßnahme, die du gerne ergreifen würdest, um wirklich Bewegung in die Schoße zu bringen?
Ja, tolle Frage. Ich bin nicht nur im Vorstand des Startup-Verbands, sondern auch im Beirat Junge Digitale Wirtschaft. Die beraten den Wirtschaftsminister. Und diese Frage wurde mir auch gestellt. Und da sollte ich auch einen Vortrag halten. Und letztendlich, wenn ich mir eine Sache aussuchen könnte, wo ich glaube, dass ein großer Hebel da ist. Und diese eine Sache, die hat der Wirtschaftsminister auch in unserem Treffen bestätigt, dass das der Fall sein wird, dann ist es, dass die staatlichen und halbstaatlichen Fonds Frauen in der Geschäftsführung haben sollen. Also das ist das, was ich wünsche mir Diversität in der Geschäftsführung der staatlichen und halbstaatlichen Fonds. Das wäre ein erster super Schritt in die richtige Richtung.
Was, da gibt es keine Frau? Das ist ja unglaublich. Wirklich keine
Frau? Ja, nirgendwo. Das ist wirklich, also es gibt keinen einzigen, Geschäftsführung gibt es in keinem dieser, seit 20 Jahren, ich glaube, ich bestehe der Älteste, gibt es keine Frau.
Wie ist das zustande gekommen? Könnt ihr versuchen, das zu ändern oder was macht ihr da?
Genau, aber das, also da sind wir dran und also ich wurde ja darum gebeten, hierzu zu sprechen und letztendlich hat der Wirtschaftsminister uns auch zugesagt, dass darauf geachtet wird bei der nächsten Besetzung in den Fonds, dass da eine Frau in die Geschäftsführung kommt.
Dann wünsche ich dabei viel Erfolg. Hoffentlich klappt es, dass da Frauen in die Geschäftsführung kommen. Das wird sicherlich auch das Anlageverhalten verändern. Dir ganz herzlichen Dank, Gesa, dass du dabei gewesen bist. Wir sind ja gemeinsam auch beim The Pioneer Tech Briefing. Da übernimmst du gemeinsam mit Lena Behrens oder du hast schon lange übernommen die Female Founders Edition. Da stellen wir einmal im Monat junge, interessante Gründerinnen vor, um ihnen auch ein Forum zu geben. Also ich freue mich darauf, dass wir beim Tech Briefing gemeinsam sind und ich freue mich auch, dass du jetzt endlich mal hier im High Podcast warst. Danke fürs Kommen und mach's gut und vielen Dank.
Danke dir, Christoph. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss.
Das war der High Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.kese@high.co.